Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier die endgültigen Daten für den Ersatztermin. Also es ist nicht gelungen, die Vorlesung auf 9.50 Uhr zu verlegen. Ich hatte ja gesagt, eine Kollegin hat da im Prinzip regulär den Termin. Die hält ihre Vorlesung auch. Das heißt, wir können nicht nach vorne rutschen. Also 11.40 Uhr bis 13.20 Uhr an dem Freitag, den 21. Und die beiden Mittwoche davor fallen halt leider aus. Bitte um Verständnis. Ja, wir hatten uns in der vergangenen Vorlesung mit den Ethikern der griechischen und römischen Spätantike sowie mit dem in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung sich machtvoll durchsetzenden Christentum beschäftigt. Wir haben zunächst das lebenstechnisch praktische Umgehen der heidnischen Spätantike mit dem Faktum des Todes näher betrachtet und gesehen, wie im Grunde weit jenseits von bloßer Todesbewältigung, also einer Idee des Zurechtkommens mit dem Tode, die antike und spätantike Ethik den Tod als ethische Herausforderung, als Instrument zur Selbstfestigung, zur Formung einer zufriedenen und gelungenen Lebenshaltung und vielleicht könnte man sogar sagen, regelrecht zur Selbstfindung genutzt hat. Also es ist nicht nur ein sozusagen defensives Umgehen mit dem Tod als etwas Schreckliches, Unangenehmes, Trauriges, sondern als Gegenstand der Übung und der Konfrontation kann er regelrecht Anlass zur Selbstfindung, zur Selbststärkung sein. Philosophieren heißt sterben lernen. Dieses sokratische Motiv verliert in der Spätantike seine politischen Bezüge. Dafür wird es aber zunehmend zum Schlüssel für individuelle Techniken, sich zu sich selbst in ein gefasstes und gutes, gelungenes Verhältnis zu setzen. Wir hatten uns dann den gewaltigen Einschnitt vor Augen geführt, der mit der Verbreitung des monotheistischen Christentums in der Frage des Todes verbunden ist. Genauer mit dem christlichen Heilsgedanken. Nicht diesseits des Todes, sondern erst nach dem Erdenleben warte möglicherweise das Glück. Mit der biblisch motivierten Vorstellung vom Jenseits als Auferstehung nicht nur der Seele, sondern auch des Fleisches. Und dazu mit der Lehre von der Erbsünde und der Gnadenwahl, die an der Wende zum 5. Jahrhundert nach Christus durch den Philosophen und Kirchenvater Aurelius Augustinus formuliert wird und für die folgenden Jahrhunderte bis ins Hochmittelalter und auch darüber hinaus bestimmend bleibt oder jedenfalls eine zentrale Bezugsgröße für die theologische Diskussion bleibt. Erbsünde, jüngstes Gericht und Gnadenwahl, das klingt alles so schlicht, das sind so dogmatische Stichworte. Wir hatten uns in der vergangenen Vorlesung angesehen, um was für ein dramatisches und für den einzelnen Gläubigen auch bedrückendes Szenario es sich da handelt. So referiert Augustinus zustimmend die Johannesapokalypse aus der Bibel. Nach dem Tode, sind die Bilder, die da ausgemalt werden, trennen sich Seele und Körper. Und die Seelen werden auch ihrerseits dann noch einmal geschieden. Die guten Seelen fahren auf, die Verdorbenen landen in der Verdammnis, bis dann am Ende aller Tage im großen Gericht für die von Gott erlösten Seelen eine Wiederauferstehung auch des Körpers folgt und der Einzug ins Reich Gottes, für die verworfenen Seelen aber ein zweiter, endgültiger und furchtbarer Tod. Es liegt auf der Hand, dass der Tod in dieser ganz auf Heilshoffnung, aber auch auf die Angst vor bevorstehenden Qualen und Verdammnis angelegten Perspektive zu einer überaus machtvollen, wuchtigen Sache wird. Ich hatte darauf in der einleitenden Vorlesung schon einmal hingewiesen. Im antiken Verständnis war, sofern man überhaupt eine Fortexistenz der Seele annahm, das Reich der Toten nicht wirklich von einer radikal anderen, sagen wir mal, Erfahrungsqualität als das Reich der Lebendigen. Man konnte sich das schon vorstellen. Man wusste auch, man ist da sozusagen irgendwie analog einer Situation, zu der, irgendwie in einer analogen Situation zu der, die wir auch kennen. Als Toter ist man nicht sterblich, denn man ist schon gestorben und man ist den in vielem hinderlichen Körper los. Das sind bei Platon die hauptsächlichen Merkmale der Sphäre des Todes. Ansonsten aber ist er sozusagen eine ganz geerdete irdische Angelegenheit und überhaupt ist man in der platonischen Vorstellung im Tod. Es handelt sich eher vielleicht noch als um einen Zustand, um eine Art räumliche Ordnung. Man ist in einem Reich des Todes, eine räumliche Ordnung, die der Welt der Sterblichen in vielem gewissermaßen symmetrisch gegenübersteht, weswegen sie uns auch nicht in jeder Hinsicht fremd ist, diese andere Ordnung. Also sie ist nicht von einer vollkommen anderen Erfahrungsqualität. Bei Augustinus sieht das ganz anders aus. Das Christentum ist eine emphatische Erfahrungsreligion und eine Religion der inneren und äußeren Metamorphose, des alles umkehrenden Wandels. Angesichts der Wucht der Begegnung mit dem allmächtigen christlichen Gott, in dessen helles Licht die Seele mit dem Tod gestellt sein soll, zählen alle unsere bisherigen irdischen Erfahrungswerte nicht mehr. Der Tod ist von daher so etwas wie ein Tor hinein in einen radikal unbekannten Zustand, einen Zustand, der unser Fassungsvermögen, die irdischen Maßstäbe, alles, was wir kennen, vollständig übersteigt. Der Möglichkeit der Gnade und der Möglichkeit von Wundern, den Seligen widerfährt ja die Auferstehung sogar des Fleisches, das ist etwas von einer wunderbaren Qualität, geht in diesem Szenario, in diesem augustinischen Szenario der radikalen Veränderung auch unserer Erfahrungsform mit dem Tod, zunächst einmal die radikale Ohnmacht des Einzelnen voraus. Wenn alles anders wird mit dem Tod, sind wir radikal ohnmächtig. Wir können uns eigentlich noch nicht mal vorstellen, was da auf uns zukommt, denn ja das ganze Wie unserer Erfahrung wird sich hier möglicherweise ändern. Nichts von dem, was da kommen wird oder kommen mag, kann ich zudem vor dem Tode sicher wissen. Das ist dieses Gnadenwahltheorem, das der späte Augustin postuliert. Ich kann noch nicht einmal wissen, ob meine gläubige Anstrengung hier auf der Welt mich wirklich vor dem schrecklichen Schicksal einer Verdammnis der Seele, Höllenqualen und so weiter bewahren wird. Denn, so lehrt der späte Augustin, Gott erwählt diejenigen, die er erlösen will, lediglich aus Gnade. Das heißt, es gibt gar keinen irgendwie Anspruch, den man darauf hat oder dergleichen. Gnadenwahl heißt, jeder, auch der noch so tugendhaft Lebende, muss auf den Tod zugehen, indem er mit dem Schlimmsten rechnet. Und er kann lediglich ganz ohnmächtig hoffen, dass er möglicherweise zu den Erlösten gehört. Er kann beten, sich in Demut üben und die Angst zu bekämpfen versuchen. Gott entsprechend wird als Trost stilisiert, der einem diese Angst vielleicht nehmen kann. An die Stelle der ethischen Selbsterprobung in der antiken Meditation des Todes, die eine Übung der Selbststärkung war, tritt im christlichen Kontext angesichts des Todes, in dem sich bewusst machen, dieser radikalen Ohnmacht des Individuums vor dem Tod und das radikalen Nicht-Wissen-Könnens, was da kommen wird, tritt die Aufgabe, sich quasi im Selbstverzicht zu üben, sich zurückzunehmen. Es ist also keine Selbststärkungsübung, sondern eher eine Übung der Demut und des sich Überantwortens in die Macht Gottes hinein. Das ist dann also der Pfad in der nackten und ja begründeten Todesfurcht, in der sich der Mensch befindet, doch noch Hoffnung im Glauben finden zu können. Sie sehen, wie radikal unterschiedlich, gerade bezogen auf die Subjektposition, die antike und die christliche Ethik an diesem Punkt funktionieren. Also Todesethik, wenn man so sagen will. Einerseits ein Anlass zur Selbststärkung der Tod und im anderen Fall der begründete Anlass, sich in Selbstverzicht, Demut und Minimierung einer im Prinzip begründeten Angst zu üben, ohne darin sozusagen eine selbstbewusste Stärke finden zu können, sondern eben nur in der Überantwortung an die Macht Gottes irgendwie Trost, Hoffnung oder dergleichen zu haben. Die Macht des einen christlichen Gottes beweist und steigert sich in diesem Postulat, dass es nur das Hoffen ist, das dem Menschen bleibt. Der Tod wird damit zum Synonym der Ohnmacht und des Schreckens schlechthin. Lassen Sie mich ergänzen, dass das christliche Todesbild nicht vom ersten Moment an so aussah. Bevor die augustinische Doktrin sich durchsetzte, also in den Jahren des ganz frühen Christentums, gab es eine Vielzahl christlicher Positionen, auch Positionen, welchen zufolge die Seele nicht von Natur aus unsterblich ist, oder Positionen, die ein definitiv vollständiges Sterben von Leib und Seele explizit vertraten. Es wird, übrigens Augustinus hat diese heretischen Positionen zum Teil militärisch bekämpfen lassen. Also diese Leute wurden in der Zeit der entstehenden Kirchen, also der Kirchenorganisation tatsächlich als Heretiker getötet, die diese Lehren der Sterblichkeit von Seele und Körper vertraten. Es wird auch später, nach einer langen Zeit der Dominanz augustinischer Lehren, im Spätmittelalter wieder Vertreter solcher naturalistischer Sichtweisen geben, etwa den arabischen Denker Averroes. Das sind dann auch wieder griechische Einflüsse, die hier wirksam werden, also aristotelisch insbesondere. Die Vertreter einer solchen These des Todes von Körper und Seele können sich im Spätmittelalter auf die da wiederentdeckten aristotelischen Schriften berufen. Aristoteles hat bekanntlich naturphilosophische Schriften hinterlassen, die waren eben zeitweilig nicht zugänglich. Und er bezeichnet in der nikomachischen Ethik den Tod schlicht als Ende. Hat also ein, ja, wir würden heute vielleicht sagen, relativ naturalistisches Verhältnis zum Tod. Eine derartig lapidare Todeskonzeption ist jedoch mit dem Dogma der mittelalterlichen Kirche nicht vereinbar. Und wie gesagt, sie hat von Augustinus an derartige Positionen massiv bekämpft. Das theoretische Problem, ob die Seele wirklich vollständig immateriell ist und wie sich die Immaterialität der Seele zur sterblichen Materie des Körpers verhält, kurzum, wie man die insbesondere auch dieses Theorem der Wiederauferstehung des Fleisches, aber auch schon das Ineinander von Körper und Seele vor dem Tod, eigentlich konkret vorzustellen hat, dieses Problem bleibt gleichwohl unter der Decke der kirchlichen Vorgaben und auch unter der Herrschaft der augustinischen Doktrin virulent. Das sogenannte Leib-Seele-Problem bleibt über das Mittelalter hindurch in der Diskussion. Es umfasst eine Fülle von Fragen. Von welcher Art ist denn nun das Verhältnis der Seele zum Körper genau? Hat die Seele im Körper einen Ort, einen physisch lokalisierbaren Ort? Wie kann sie sich durch Sinnlichkeit eintrüben, das heißt durch körperliche Sünden, diese Seele, wenn sie doch ganz und gar unkörperlich ist? Und von welcher Art ist denn nun der Einfluss, den die Seele auf den Körper haben kann? Wenn sie doch ganz immateriell ist, wie kann sie was Materielles, den Körper, beeinflussen? Verhalten sich Körper und Seele zueinander wie Schiff und Steuermann, wie Ding und Besitzer oder wie ineinander vermischte Stoffe? Diese Diskussionen werden im Laufe der Jahrhunderte brisanter, also zumal die naturphilosophischen Diskussionen eben im Hoch- und Spätmittelalter zunehmen. Und der im 13. Jahrhundert einflussreich wirkende Kirchenlehrer Thomas von Aquin ist derjenige, dem es gelingt, in dieser Zeit der Diskussion um die offenen Fragen dieses Leib-Seele-Problems noch einmal die kritisch diskutierten Widersprüchlichkeiten im Modell der Immaterialität der Seele bei gleichzeitiger Bindung der Seele an den Körper und bei gleichzeitiger körperlicher Wirksamkeit der Seele noch einmal aufzulösen und mit einer neuen Theorie zu versehen. Die Seele ist nach Thomas von Aquin nicht ein immaterieller Stoff, was ja in der Tat etwas schwer Vorstellbares bleibt, sondern sie ist ein Formprinzip. Mit diesem Gedanken der Seele als Form befriedet Thomas die unruhige Debatte. Körper und Seele verhalten sich also zueinander wie Inhalt und Form, könnte man sagen. Die Seele ist näherhin eine sogenannte substanzielle Form, also eine, die mit dem Körperstoff, solange wir leben, untrennbar verbunden ist. Sie hat keinen lokalisierten Sitz im Körper, nach Thomas, sondern ist überall, sofern sie ja Form ist, und bildet mit dem Leib gemeinsam, solange der Mensch lebt, die Person. Die Person ist weder Leib ohne Seele, noch Seele ohne Leib. Leib und Seele können also im Körper durchaus weitgehend als eins betrachtet werden. Im Tod aber, so Thomas weiter, wird die Seele nicht zerstört, sondern sie ist ja Form, also sozusagen das Prinzip des Körpers, das abstrakte Prinzip. Und sofern sie nicht zerstört wird, löst sie sich, und das entspricht jetzt wieder der traditionellen Lehre, vom Leib ab und ist dann eines eigenen Seins fähig. Diese thomistische Kompromissformel, könnte man sagen, gilt für die katholische Theologie im Grundsatz bis heute. Für das Erdenleben müssen wir uns keine gesonderte Substanz der Seele denken und können insofern die naturphilosophischen Diskussionen über den Ort der Seele im Körper ad acta legen und sagen, naja, sie ist in gewisser Weise überall im Körper zugleich. Auf der anderen Seite kann man aber an dieses Motiv oder an diesen Gedanken der Seele als Form geknüpft die Vorstellung aufrecht erhalten, dass sie über den Tod hinaus als immaterielles Sein selbstverständlich bestehen bleibt. Ich möchte zur Neuzeit nur wenige skizzenhafte Sätze sagen. Also 15. und dann vor allem 16. Übergang zum 17. Jahrhundert. Es sind aber Sätze, die sich an das Leib-Seele-Thema gut anschließen lassen. Tatsächlich bleibt es auch in der Neuzeit als Zeit des Aufkommens materialistischer Theorien des Menschen so, dass sich die zentrale Frage beim Nachdenken über den Tod, jetzt sind es Philosophen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, nicht nur Theologen, auf das Problem der Unsterblichkeit der Seele richtet. Auf der anderen Seite ist auch der Körper Gegenstand des Nachdenkens und das Todesproblem wird auch am Körper aufgesucht. Es ist aber so, dass ein Dualismus zwischen Körper und Seele das Nachdenken über den Tod auch dort prägt, wo es jetzt nicht mehr um theologische, sondern um vernunftphilosophisch orientierte Erwägungen geht. Die Erwägungen, die sich nicht zuletzt auch an die Naturwissenschaften, an den Stand der Naturwissenschaften der damaligen Zeit anschließen wollen. Das ist ein einigermaßen interessanter Befund, dass also der Dualismus sozusagen erstmal bleibt, obwohl jetzt die naturwissenschaftlichen Überlegungen Einzug halten in das Todesproblem. Man könnte sagen, im langen Schatten des Christentums hat sich auch für die entstehenden Naturwissenschaften unser Thema, der Tod, gleichsam in zerteilter Form gestellt. Der körperliche Tod ist die eine Seite, er steht für die geschilderte radikale Passage, er ist das Tor zum Jenseits und er ist das Ende des physischen Menschen. Andererseits betrachten auch die rationalistischen Philosophien nicht den Körper allein, sondern der Körper ist ein Teilaspekt, eine Komponente der möglicherweise zentraleren Frage nach dem Schicksal der Seele. Interessanterweise verschärfen also die neuzeitlichen Theorien den Dualismus von Körper und Seele eher, als dass sie ihn aufheben würden. Körper und Geist heißt es dann auch. Die neuzeitlichen Ansätze sind dabei vor allem Theorien der Sterblichkeit oder Unsterblichkeit der Seele. Das Thema Tod des Körpers wird separat behandelt, aber eher knapp und lapidar. Bei den, wie gesagt, nun philosophischen Autoren fällt das zentrale moraltheologische Argument und Element bezüglich Strafe und Erlösung in zunehmendem Maße weg. Also der Gedanke der Schuld, die ganze Einbettung in die Sündenthematik ist für die neuzeitlichen Philosophen nicht mehr entscheidend. It is as natural to die as to be born. And to a little infant, perhaps, the one is as painful as the other. Also, es ist so natürlich zu sterben, wie es natürlich ist, geboren zu werden. Und für das kleine Kind sind die Schmerzen der Geburt womöglich auch nicht schlimmer als die des Todes. Das schreibt der englische Wissenschaftsphilosoph Francis Bacon in einem seiner 1591 publizierten Essays. Eine wichtige und symptomatische philosophische Todestheorie ist diejenige von René Descartes, der 1596 bis 1650 lebte, in jener Zeit, als auch Spinoza, Locke und Leibniz wirkten. Descartes postuliert, Sie kennen das aus anderen Zusammenhängen, bekanntlich eine scharfe Trennung der Stofflichkeit der Körperwelt, res extensa, von der immateriellen Stofflichkeit des Denkens, res cogitans. Der Tod ist auch bei Descartes, die klassische Definition, eine Trennung der Seele vom Körper. Aber Descartes führt ein auf neue Weise vereindeutigtes Kausalverhältnis in diesen Ablösungsvorgang, als er der Tod definiert ist, ein. Der Tod tritt nach Descartes nicht ein, etwa weil Gott die Seele zu sich ruft oder überhaupt, weil die Seele ginge, sondern die Seele trennt sich vom Körper, weil der Körper nicht mehr funktioniert. Überhaupt, schreibt Descartes, habe man irrtümlich geglaubt, Zitat, dass die natürliche Wärme und alle Bewegungen unserer Körper von der Seele abhingen, anstatt dass man im Gegenteil denken sollte, dass die Seele nur entflieht, wenn man stirbt, weil diese Wärme verschwindet und die Organe, die dem Körper zur Bewegung dienen, zugrunde gehen. Damit wir also diesen Irrtum vermeiden, ziehen wir in Betracht, dass der Tod niemals durch das Fehlen der Seele eintritt, sondern allein, weil einige der wichtigsten Teile des Körpers zugrunde gehen, und urteilen dann, dass der Körper eines lebenden Menschen sich derart von dem eines toten Menschen unterscheidet, als es eine Uhr oder ein anderer Automat tut, das heißt eine andere Maschine, die sich aus sich selbst bewegt, die, wenn sie aufgezogen ist, in sich das körperliche Prinzip der Bewegung hat, für die sie eingerichtet ist, mit all dem, was für ihre Tätigkeit erforderlich ist, und die gleiche Uhr oder eine andere Maschine, wenn sie zerbrochen ist oder das Prinzip ihrer Bewegung zu wirken aufhört. Ende des Zitats. Sie sehen, was für eine Umkehrung. Der Körper ist hier kausal für den Tod, so wie ein kaputtgehender Automat oder eine kaputtgehende Maschine. Und die Seele, zwar ein Stück geistiger Substanz, also hier haben wir diesen Dualismus, aber die Seele ist an den Körper gebunden und entflieht, sofern der Körper zerstört ist. Allerdings kann der Körper sich in Gestalt gewisser Reflexe unter Umständen auch ohne Seele noch selbst bewegen, notiert Descartes. Es ist also möglich, dass die Seele schon vor dem endgültigen Eintritt des Todes aus dem Körper entflieht. Damit, also Sie sehen, dass Descartes sich eben auch sehr intensiv mit medizinischen Problemen beschäftigt hat, auch empirisch beschäftigt hat, mit einer solchen Beobachtung und einer solchen Theorie des Todes wird die christliche Lehre von der Person, die erst mit dem Tod als Trennung von Leib und Seele endet, zugunsten einer rein physiologischen Vorstellung vom Organismus durchbrochen. Die Seele löst sich ab, weil der Körper kaputt geht, die Wärme und die Bewegung entschwindet und Es ist möglicherweise so, dass der Körper sozusagen seinen eigenen Tod stirbt. Die Seele ist schon weg und diese Mechanik, die da zu Ende geht, kann möglicherweise auch noch einige Minuten, Stunden sich regen in einer Phase, also in der die Seele schon weg ist. Nach Descartes hat die Seele im Körper übrigens auch einen klar lokalisierbaren Ort. Sie sitzt nicht als sie selbst, aber mit ihren Wirkungen nach im Hirn, genauer in der Zirbeldrüse, von wo aus sie den Körperautomaten beeinflussen kann und wiederum von diesem her auch Eindrücke empfangen kann. Eindrücke, die wiederum Gedanken, Cogitationes auslösen. Diese Gedanken sind nun Sache des Geistes. Mechanistische Körpertheorien gibt es schon vor Descartes, und Descartes wiederum interpretiert das Gefüge aus körperlicher und geistiger Substanz, das er da beschreibt, als von Gott so gewollt und zusammengestellt. Also ganz so stark ist der Bruch denn vielleicht aus heutiger Sicht gesehen auch nicht. Der Mechanismus war eine Idee, die schon vor Descartes da war, und Descartes lässt Gott sozusagen nicht vollständig verschwinden, sondern diese Kombination aus Geist und Körper und die Art, wie sie ineinander greifen, diese beiden Substanzen, das interpretiert Descartes durchaus als etwas, was auf den Schöpfer zurückverweist. Die Unsterblichkeit der Seele stellt Descartes auch nicht, also jedenfalls nicht explizit, in Frage. Gleichwohl ist die Umakzentuierung, die er gegenüber den theologischen Theorien vornimmt, deutlich. Es besteht kein Zusammenhang von Tod und Sünde, und Descartes fragt auch nicht nach dem Sinn des Todes, sondern nach seiner physiologischen Erklärung. Und dann des Todes, sofern er den Körper betrifft. Es ist ein mechanisches Versagen, an dem der menschliche Körper zugrunde geht. Diese Sicht der Dinge ist gleichsam ethisch neutralisiert. Überhaupt steht bei Descartes die Frage nach der Realität und nach dem Funktionieren des körperlichen Gefüges im Grunde gleichrangig neben der Frage nach der Seelensubstanz, die er bezogen auf das Schicksal der Seele im Tod nicht sehr ausdrücklich diskutiert. Es ist eine offene Frage, wie das zu deuten ist. Als Philosoph interessieren ihn beide Seiten. Der geistige Stoff, aus dem Gedanken und Seele bestehen, ist eine von zwei Komponenten einer dualistischen Welt. Der Empirismus, eine andere philosophische Schule der Neuzeit, von der Sie bestimmt auch schon gehört haben, mit Autoren wie Thomas Hobbes, vor allem aber dem Erkenntnistheoretiker John Locke. Der Empirismus entwirft eine philosophische Perspektive, in der weder Auferstehung noch Unsterblichkeit vorkommen. Ausdrücklich verneint wird die Unsterblichkeit der Seele auch bei Locke nicht. Ich betone das so ein bisschen, weil wir natürlich bei diesen Überlegungen immer auch über die Problematik der Zensur und sozusagen die Sagbarkeit solcher Überlegungen zur damaligen Zeit nachdenken müssen. Also wenn das Thema Unsterblichkeit der Seele quasi ausgeklammert wird oder gar nicht behandelt wird, dann muss das nicht heißen, dass das den Theoretiker nicht interessiert hat. Dann kann man es ein Stück weit auch so lesen, dass es jedenfalls keine positive Stellungnahme für die Unsterblichkeitsthese ist und dass das schon sozusagen auch so wahrgenommen wird. Also wenn man nichts zum Thema sagt, dann ist das eine sozusagen hörbare Unterlassung, sich zu bekennen zur theologischen Sicht der Dinge. Locke entwirft eine Bewusstseinstheorie, die über Zustände, in denen wir das Bewusstsein verloren haben, keine weiteren Aussagen trifft oder nur sehr wenige Aussagen trifft. Mit dem Tod des Körpers ist jedenfalls subjektiv aus Lockes Sicht offenbar alles zu Ende. Es gibt überhaupt nur ein Bewusstsein, weil wir Sinneswahrnehmungen haben, das heißt, ein im Körper sich herausbildendes Bewusstsein entstanden ist im Laufe unseres physischen Lebens. Angeborene Ideen existieren aus einer solchen Perspektive nicht, das diskutiert Locke ausdrücklich. Und auch eine Seele, die gesondert fortbestehen würde, passt in eine solche Perspektive des durch Erfahrung gewordenen Bewusstseins nicht recht hinein. Gottfried Wilhelm Leibniz wiederum, um noch einen dritten der großen rationalistischen Gelehrten des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts zu nennen, hält sich in der Seelen- und Geistesfrage und auch was die Unsterblichkeit angeht, näher bei Descartes als bei Locke. In Leibnizens geschlossener Kosmologie der verschiedengestaltigen und in permanentem Wandel befindlichen Monaden gibt es einen Tod im strengen Sinne nicht. Es gibt nämlich nur Prozesse des Wandels. Die Monaden bleiben erhalten, das ist eine der Grundannahmen der Leibnizschen Philosophie. Und der Tod ist vor diesem Hintergrund lediglich ein Wechsel der Form. Wir haben im Tod als Menschen einfach keine Perzeptionen mehr. Wenn es eine große Vielzahl kleiner Perzeptionen gibt, bei denen man nichts unterscheidet, so ist man betäubt, schreibt Leibniz in seiner Schrift Monadologie. Betäubt, Zitat, wie wenn man mich mehrmals nacheinander ohne Unterbrechung in einer und derselben Richtung dreht, wobei ein Schwindel auftritt, der uns ohnmächtig werden lassen kann und uns nichts mehr unterscheiden lässt. Und der Tod kann die Lebewesen eine Zeit lang in diesen Zustand versetzen. Wie die Geburt ein Geschehen ist, in dem Leib und Seele sich zu wahrnehmbarem Umfang entfalten und vermehren, so ist der Tod nach Leibniz eine Involution, so nennt er das, eine Art Einrollung und Verminderung. Der bewusste Teil unserer Selbst verschwindet dann. Wir sind in diesem Zustand, in dem wir kein Bewusstsein mehr haben. Er hatte da dieses Schwindelbild als Vergleich. Aber die Substanz eines Wesens ist auch im Tod nicht verschwunden, sondern es besteht fort und wird in weitere Prozesse des Formwandels, also in eine Wiedergeburt, übergehen. Es gibt, so Leibniz, Zitat, im Universum nichts Unbebautes, nichts Unfruchtbares, nichts Totes, kein Chaos, keine Verworrenheit als nur dem Scheine nach. Fast so, wie es von einiger Entfernung in einem Teiche den Anschein hat, indem man eine verworrene Bewegung und sozusagen ein Gewimmel der Fische des Teiches sieht, ohne die Fische selbst zu unterscheiden. Es wäre jetzt natürlich ein Thema für sich, man könnte da jetzt genauer einsteigen in dieses Leibnizsche Modell. Diese ganzen Modelle, die ich jetzt so kurz vorstelle, da hängen sozusagen ganze philosophische Theoriegebäude dran. Ich kratze das jetzt nur so an. Insofern Einladung auch, wenn man Lust hat, da reinzulesen. Das sind relativ kurze Passagen, also oft kaum mehr als das, was ich jetzt hier zitiert habe. Aber Sie sehen dann ein Stück weit die Umgebung dieses Ansatzes. Also im Falle Leibniz ist es tatsächlich die Monadologie, die man da empfehlen kann. In wenigen Paragraphen der Monadologie skizziert er diese eigenartige Kosmologie, in der wir mit dem Gestaltwandel als Menschen, als Personen quasi verschwinden in dem Sinne, dass wir uns minimieren unterhalb einer Schwelle des Wahrnehmbaren, dass wir aber nicht sozusagen gegen Null verschwinden, sondern diese Monade, die wir sind, sich verwandeln und in anderer Form wieder wachsen und weiter existieren wird. Beachten Sie, dass gerade Leibniz so ätherisch und vielleicht auch ein bisschen seltsam auf den ersten Blick diese Kosmologie der Umwandlung klingen mag, ein strenger Materialist ist. Leibniz verneint jegliche von der Materie abgelöste Existenz der Seele. So gesehen ist das also eine materialistische Kosmologie dieser Monaden. Es ist immer Substanz da. Sie ist nur vielleicht sozusagen verschwindend minimiert, eingerollt und deswegen für uns nicht wahrnehmbar. Zitat Leibniz noch einmal, so wechselt die Seele den Körper nur nach und nach gradweise derart, dass sie niemals auf einen Schlag aller ihrer Organe entblößt würde. Und es gibt oft bei den Tieren eine Umwandlung, Metamorphose, aber niemals eine Metempsychose oder Seelenwanderung. Und ebenso wenig gibt es vollkommen vom Körper getrennte Seelen, noch Genien ohne Körper. Allein Gott ist gänzlich vom Körper befreit. Dies bewirkt auch, weiter Leibniz, dass es weder jemals gänzliche Neuschöpfung gibt, noch im strengen Sinne des Wortes genommen vollkommenen Tod, der in der Abtrennung der Seele besteht. Was wir Neuschöpfung nennen, sind Entwicklungen und Wachstum, wie das, was wir Tod nennen, nur Einhüllung und Verminderung sind. Ende des Zitats. Soweit Leibniz. Also eine erstaunliche Kosmologie der Wandlungen, aber eine materialistische Kosmologie, in der eine Seele ganz vom Körper gelöst oder dergleichen, deswegen auch keine Seelenwanderung, also eine Seele oder eine Seelenwanderung nicht denkbar sind. Insgesamt, wenn wir diese neuzeitlichen Ansätze betrachten, wird man sagen können, die neuzeitliche Theoriebildung streift den existenziellen Zusammenhang von Sünde, Gericht und Strafe, der für die christliche Perspektive des Mittelalters so entscheidend war, von der Todesfrage ab. Nun werden allerdings eine Fülle äußerst unterschiedlicher Perspektiven diskutiert. Sie merken also, wie viel, ich sag mal auch, philosophische Fantasie darin steckt, ein schlüssiges Universum zu konzipieren, in dem wir Körper und Seele und diese Todesthematik, die Natur auf der einen Seite, den Geist auf der anderen Seite uns zueinander denken können. Es sind Perspektiven, die jeweils auf ganze Systeme hinaus laufen wollen und eben, wie gesagt, sich radikal unterscheiden. Auch der Empirismus, ein ganz anderer Ansatz wiederum als etwa Descartes und Leibniz. Sie sind sich aber alle darin einig, dass sie vor allem nach einer nüchternen und mehr oder weniger materialistischen oder jedenfalls mit der Naturwissenschaft der Zeit kompatiblen Erklärung des Todes suchen. Sie stellen nicht, wenn Sie jetzt nochmal an die Antike zurückdenken, Sie stellen nicht, wie die Antike das getan hat, den Tod als Erfahrung oder als Herausforderung für das Selbst in den Mittelpunkt der Überlegungen, sondern das Interesse ist eher erklärender und beschreibender Natur. Es ist einerseits der körperliche Tod, für den sich dieses Denken interessiert, das Neuzeitliche. Andererseits ist es die Frage nach der Seele, aber ohne dass diese seelische oder geistige Existenz des Menschen offensiv auf das Todesthema bezogen würde. Die Autoren halten sich an diesem Punkt recht bedeckt. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Sie sind vorsichtig, was die Aussagen über die Fortexistenz der Seele angeht und treffen da unterschiedliche, sagen wir mal, andeutungsweise Aussagen. Und bemerkenswert ist, es ist in dieser rationalistischen Phase, ist vielleicht ein bisschen untertrieben, also in der Theoriewelt dieser rationalistischen Autoren so, dass der alte Leib-Seele-Dualismus, ob zwar der theologische Hintergrund zunehmend verschwindet, doch fortgeschrieben wird. Das Thema wird also gespalten diskutiert. Es scheint, als hätte das Thema, das Todesthema, im Zweifel doch nur als diese Zwei-Seiten-Thematik Platz im vernünftigen Universum. Ausführlich diskutiert wird eher die körperliche Seite der Differenz, obwohl die Vernunftseite des Menschen und die geistige Seite des Menschen für den Rationalismus der Neuzeit die eigentlich entscheidendere Seite des Menschen ist. Der Tod erscheint auf diese Weise gleichsam abgekoppelt. Auf der einen Seite reduziert auf das Faktum eine unvermeidliche Naturtatsache zu sein, auf der Seite des Körpers, und auf der anderen Seite als offene Frage im Hinblick auf das geistige Leben des Menschen. Da die Vernunftphilosophien des 17. und 18. Jahrhunderts die körperliche Seite des Todes ausführlicher diskutieren, hängt die Frage nach der geistigen Seite oder nach der Seele, man könnte sagen, ein Stück weit in der Luft. Man kann auch sagen, es wird darüber eher geschwiegen. Es verbleibt bei Andeutungen und man wird sich, also es sind sicherlich unterschiedliche Deutungen dieser Theorielage denkbar. Für Immanuel Kant, um einen weiteren Schritt zu tun, gilt im Grunde Ähnliches wie das, was ich für die sozusagen für die Gesamtklimalage der Neuzeit beschrieben habe. In Kants Werk kommt der Tod nur an wenigen und verstreuten Stellen vor. Und Kant beschränkt sich dann im Zweifel auf knappe Bemerkungen, die den Tod dem Reich der nun einmal endlichen Natur des Menschen zuweisen. Der Tod ist für Kant ein körperliches Faktum. Es liegt kein tieferer Sinn in ihm, jedenfalls thematisiert Kant nichts in dieser Richtung, und der Tod lehrt auch nichts. Die Sterblichkeit sei der, Zitat, demütigendste Ausspruch, der über ein vernünftiges Wesen nur gefällt werden kann. Du bist Erde und sollst zu Erde werden. Das merkt Kant einmal an. Darüber hinaus betont Kant stets den medizinischen Charakter des natürlichen Todes. Den medizinischen oder sagen wir in den Bereich der Medizin fallenden Charakter des natürlichen Todes. Zitat: Jede Ursache des natürlichen Todes ist eine Krankheit. Man mag sie fühlen oder nicht. Das sagt er im Streit der Fakultäten. Die Ursache jedes natürlich genannten Todes ist, wenn wir das genau auf uns wirken lassen, die Formel, die kantische Formel, ist also nicht einfach ein natürlicher Mechanismus. Sagen wir ein Mechanismus namens Endlichkeit des Lebens oder dergleichen. Und es ist auch nicht so, dass der Tod als ein irgendwie selbstständiges Faktum, das in der Welt vorgesehen ist, existiert und quasi als dieses Faktum oder Ereignis auf uns kommt, sondern nach Kant ist die Ursache eines jeden Todes im Grunde eine Krankheit. Das heißt, ein Mangel, ein Defizit, ein körperlicher Defekt unter anderen körperlichen Defekten. Ich denke, diese, und sei es auch nur angelegentliche Bemerkung Kants, ist sehr vielsagend. Den Tod als Krankheit bestimmen, in gewisser Weise wird dem Tod damit sein eigenständiges Wesen abgesprochen. Wir ahnen hier eine Art stillschweigender Todestheorie, die eine rein negative Todestheorie wäre, so könnte man das sagen. Negativ im doppelten Sinne des Wortes. Einerseits scheint Kant dem Tod und auch dem Faktum der Endlichkeit keinerlei eigenständigen, zum Beispiel ethischen Wert beizumessen. Also er sagt nicht, dass es sinnvoll ist, dass es den Tod gibt oder dergleichen, oder dass wir etwas daraus machen können. Also er bewertet ihn negativ. Und andererseits denkt Kant den Tod offenbar nicht als einen irgendwie positiv, eigenständig definierten Zustand oder eine Sache oder dergleichen, wie gesagt auch nicht als bedeutsames Ereignis, sondern lediglich als einen Mangel, als das Fehlen von etwas, als eine Negation, als das Ende, das defektförmige Ende eines gesunden Körperzustandes. Der Tod ist also eine Art Pathologie. Allerdings ist er eine unumgängliche Pathologie, ein notwendiger Defekt, könnte man sagen. In einer frühen Schrift unter dem Titel Frage, ob die Erde veralte, das ist eine dieser vorkritischen Schriften, bettet Kant das Faktum des menschlichen Todes in eine ganze Kosmologie, der ihrem Wesen nach, ja man könnte sagen vergänglichen, aber man könnte vielleicht auch sagen, mit Defekt eingerichteten Natur. Also er denkt es in eine solche Kosmologie hinein, dieses Faktum des menschlichen Todes. Zitat. Eben derselbe Trieb, der die Bäume wachsen macht, bringt ihnen den Tod, wenn sie ihr Wachstum vollendet haben. Wenn die Fasern und Röhren keiner Ausdehnung mehr fähig sind, so fängt der nährende Saft, indem er fortfährt, sich den Teilen einzuverleiben, das Inwendige der Gänge an zu verstopfen und zu verdichten und das Gewächs durch die gehemmte Bewegung der Säfte endlich absterben und verdorren zu lassen. Eben der Mechanismus, wodurch das Tier oder der Mensch lebt und aufwächst, bringt ihm endlich den Tod, wenn das Wachstum vollendet ist. Denn indem die Nahrungssäfte, welche zu dessen Unterhalt dienen, die Kanäle, an die sie sich ansetzen, nicht mehr zugleich erweitern und in ihrem Inhalt vergrößern, so verengen sie ihre inwendige Höhle, der Kreislauf der Flüssigkeiten wird gehemmt, das Tier krümmt sich, veraltet und stirbt. Ebenso ist der allmähliche Verfall der guten Verfassung der Erde, ebenfalls in die Folge der Abänderungen, welche ihre Vollkommenheit anfänglich bewirkten, so eingeflochten, dass er nur in langen Zeitläufen kenntlich werden kann. Wir müssen daher auf die veränderlichen Szenen, welche die Natur von ihrem Anfang bis zur Vollendung spielt, einen flüchtigen Blick werfen, um die ganze Kette der Folgen zu übersehen, darin das Verderben das letzte Glied ist. Ende des Zitats. Die negative Seite, dieser Mangel, diese Pathologie eines inneren Verfalls, gehört zur Natur auf den verschiedenen Ebenen. Sie haben gemerkt, wie Kant in dieser Passage ganz analog das durchspielt für die Pflanzen, für die Tiere und dann für die Erde selbst, also auf kosmologischer Ebene. Sofern sich Wachstum und Lebenskraft erschöpfen, tritt die Pathologie des Lebens, eben der Tod, mit Notwendigkeit ein. Dieser Notwendigkeit des Todes darf nun der Mensch als freies Wesen wiederum nicht, als freies und vernünftiges Wesen wiederum nicht zu viel Bedeutung beimessen, sofern ja die Verbindung von Körper und Seele, das ist übrigens die kantische Definition von Leben, Verbindung von Körper und Seele, vom Vernunftstandpunkt her gesehen einen Zug von Zufälligkeit hat. Sich bei jeder Kleinigkeit um sein Leben zu sorgen oder um jeden Preis sein Leben zu verlängern suchen, ist unwürdig, so Kant. Man muss seinen Tod standhaft erwarten, sagt er an einer Stelle. Der Tod sei ja auch nichts Vermeidbares, sondern der Tod mindere lediglich die Jahre unseres so oder so begrenzten Lebens. Insofern ist eine übertriebene Aufmerksamkeit auf den Tod vom Vernunftstandpunkt her gesehen unwürdig, auch unvernünftig, also im deskriptiven Sinne wie auch im moralisch-praktischen Sinn. Metaphysischen Trost angesichts der so umschriebenen Notwendigkeit des Todes als einem Urteil, das dem Menschen von Natur aus gesprochen ist, so drückt es Kant an einer Stelle auch aus, kann die Vernunftphilosophie, wenn wir Kant betrachten, nicht bieten. Jedenfalls bietet er selbst nichts in dieser Richtung an. Also Sie merken, wie diese knappen Aussagen über die Situation des Menschen gegenüber dem Tod, man muss seinen Tod standhaft erwarten und dergleichen, also wie das, was für einen melancholischen oder resignativen Zug das hat. Ein Trost jenseits dieser Gefasstheit bietet die Vernunftphilosophie Kants nicht. In Kants Religionsschrift wird das in einer Fußnote explizit bekräftigt. weder die Auferstehung des Körpers noch die stoffliche Fortexistenz der Seele nach dem Tod stellten, so Kant, eine vom Vernunftstandpunkt akzeptable Vorstellung dar. Also keine Auferstehung des Körpers, keine stoffliche Fortexistenz der Seele. In beiden Thesen stecke nämlich, so Kant, im Grunde immer noch ein Materialismus der Persönlichkeit des Menschen. Also es stecke im Grunde in der Vorstellung der physischen Auferstehung oder auch der stofflichen Fortexistenz die Vorstellung, dass sich das So-Sein des Menschen irgendwie letztlich dann doch stoffanalog fassen lasse. Also die persönliche Seite des Menschen dann doch irgendwie letztlich analog zu einer physischen Substanz gedacht werden kann. Das weist Kant zurück. Vielleicht sollte man an dieser Stelle aber ergänzen, dass Kant eben mit diesem Argument, nämlich weil er hinsichtlich der menschlichen Persönlichkeit jeglichen Materialismus ablehnt, dass Kant eben deswegen umgekehrt auch nicht von einem definitiven Ende des Menschen im Tod ausgeht. Also aus demselben Grund, warum alle irgendwie nach so einem stofflichen Modell klingenden Vorstellung von Auferstehung oder Fortexistenz nicht, vom Vernunftstandpunkt her, nicht vertretbar sein können. Aus genau demselben Grund kann man vom Vernunftstandpunkt her auch nicht sagen, die Persönlichkeit des Menschen endet definitiv mit dem Tod, weil das ja auch wieder eine zu stoffanaloge Vorstellung wäre. Bloß weil der Körper stirbt, muss die Persönlichkeit des Menschen schon lang nicht verschwinden. Ein solches materielles Ende der Persönlichkeit des Menschen definitiv anzunehmen, hieße ebenfalls den Menschen irgendwie doch in stofflichen Kategorien einzusperren. Insofern hält Kant die Frage recht raffiniert in der Schwebe, wie es sich denn nun letztlich um das, was in der Tradition Seele heißt, um die Persönlichkeit letztlich verhält im Tod. Man könnte sagen, Kants Schweigen ist vieldeutig. Vielleicht zeigt es ein lakonisches Sich-Fügen in das Faktum des Todes als vollständigem Ende von allem. Vielleicht zeigt Kants Schweigen aber auch nur, dass er den Gegenstand, die Frage des Danach oder des Dann-Weiter, für einen hält, über den man schlechterdings keine rationalen Aussagen treffen kann und sollte. Und für den man eben vor allem keine Analogien materieller Art mobilisieren sollte. In beschreibender Hinsicht lässt Kant es bei diesem nüchternen Naturalismus des Sagbaren, könnte man vielleicht, oder des Denkbaren, des Vertretbaren, bewenden. Freilich gibt es ein moralphilosophisches, also ein ethisch-praktisches Thema, das mit dem Tod zu tun hat, zu dem sich Kant mehrfach eingehend geäußert hat. Und auf dieses Thema möchte ich jetzt gesondert eingehen. Es ist die Frage des Freitodes. Also Kant bringt an vielen Punkten, nein nicht an vielen, an einigen Punkten solche knappen Bemerkungen, die sich zu einer Todestheorie mit Mühe vielleicht verdichten lassen, so wie ich das jetzt eben versucht habe. Er gewinnt dem Tod keinen eigenständigen ethischen Sinn ab oder dergleichen. Damit lässt er es im Grunde bewenden, in beschreibender Hinsicht, aber er diskutiert im Rahmen seiner praktischen Philosophie recht temperamentvoll und eingehend das Thema des Freitodes. Da geht es jetzt um die Frage, wie werte ich den moralisch? Kant spricht in diesem Zusammenhang freilich, und das ist auch jetzt gleichzeitig schon Programm, nicht von Freitod. Er verwendet auch nicht durchgehend, wie es damals neutral heißen konnte, den Ausdruck Selbstentleibung. Das ist sozusagen der Terminus technicus, Selbstentleibung. Einer, der übrigens auch den Dualismus noch enthält. Ja? Selbstentleibung, also der Leib wird zerstört. Die Seele ist möglicherweise der Standort, von dem man aus diese Selbstentleibung vornimmt oder betrachten kann. Kant wählt vielmehr die christliche Terminologie. Er spricht nämlich von Selbstmord. Also ein Ausdruck, der in sich ja schon eine gewisse Wertung enthält. gerade vor dem Hintergrund des christlichen Tötungsverbots. Betrachten wir die kantische Position zum Problem der Selbsttötung näher, so stellen wir fest, dass Kant trotz dieser Entscheidung für die christlich besetzte Terminologie, also für den christlichen Ausdruck Selbstmord, zwar eine klare Ablehnung der Selbsttötung formuliert, er entwickelt jedoch einen ganz neuen Begründungszusammenhang für dieses Selbstmordverbot. Und das heißt, er löst die Freitodfrage von der kirchlichen Dogmatik gänzlich ab. Er nimmt also den Terminus auf, aber er formuliert auch ein Selbstmordverbot, aber der Kontext, die philosophische Begründung und die Aussagen, die er auch im Rahmen dessen über das christliche Dogma trifft, zeigen eine klare Differenz und Absetzung gegenüber der Tradition. Machen wir uns kurz klar, dass die Kirchenposition zu Kants Zeiten, die Position beider Konfessionen, die Selbsttötung deshalb kategorisch und im katholischen Glauben explizit als Sünde ablehnte, weil es Gott ist, dem unser Leben gehört. Wiederum ist es Augustinus, der im Rahmen der katholischen Lehre dazu, zu dieser Sichtweise die dogmatischen Grundsteine gelegt hat. In De Civitate Dei, also dem Gottesstaat, diskutiert Augustinus den Fall, in welchem, findet er, wir das Problem der Selbsttötung uns am besten veranschaulichen können sollen und es am besten nachvollziehen können sollen, wie es sich moraltheologisch gesehen mit dieser Selbsttötung verhält. Es ist der Fall, ein ganz besonders ausgewählter Fall, der Fall des beschämten Opfers einer grausamen Vergewaltigung. Wir haben das im Vorfeld diskutiert. Also man könnte über die Auswahl dieses Beispiels einiges sagen. Sein Beispiel ist also eine unschuldig Vergewaltigte, die sich jetzt umbringen möchte, weil sie diese Schande erlebt hat. Gerade in einem solchen Fall, so Augustinus, wäre es eine Anmaßung, sich selbst den Tod zu geben, denn es gäbe ja noch nicht einmal eine Schuld, für die man sich dann bestrafe. Wenn man aber noch nicht einmal einen Straftäter töten dürfe, es sei denn, das Gesetz befehle es, so sei natürlich auch der Selbstmörder ein Mörder. Und er lädt durch den Selbstmord umso größere Schuld auf sich, je weniger er schuld ist an der Ursache, die ihn zum Selbstmord treibt. Denn wenn wir schon die Tat des Judas mit Recht verabscheuen und die Wahrheit über ihn urteilt, dass er durch seinen Tod am Stricke das Verderben des frevelhaften Verrates eher gesteigert als gesühnt hat, weil er an der Barmherzigkeit Gottes verzweifelnd sich einer unheilvollen Reue überließ, und sich so die Möglichkeit einer heilsamen Reue versperrte, um wie viel mehr muss man sich vor dem Selbstmord hüten, wenn man keinen Anlass hat, irgendetwas durch eine solche selbstvollzogene Strafe zu sühnen. Zitat Ende. Sie sehen, Augustin wählt hier durch die Wahl der Beispiele die unschuldig Vergewaltigte und Judas, der den Strick nahm, von vornherein. Er wählt hier von vornherein ein Szenario, in dem sich die Frage nach der Selbsttötung mit der Frage einer Schuld, die man bestrafen muss, vermischt. Sodass die zu verdeckende Schuld oder die Frage, wer dann, ob die Möglichkeit zur Reue versperrt wird oder nicht, den Ausschlag gibt für das Verbot des Selbstmordes. Judas, der Selbstmord beging, weil er sich schuldig gemacht hatte, ist die Figur, in der die katholische Sicht auf den Freitod gleichsam gleich mehrere Verwerflichkeiten auf einmal zusammenschießen lässt. Und Judas ist tatsächlich die archetypische Figur, an der sich das Freitodproblem auch dann künftig festmacht in der Theologie. Das legt indirekt nahe, die These, dass allenfalls als eine Schuld sein kann, die einen in den Selbstmord treibt. Der Selbstmörder ist also jemand prototypisch, der sich selbst richtet. Er hat schon gesündigt. Und sofern man nicht gesündigt hat, ist es noch mehr Sünde, sich selbst richten zu wollen. Ja, das ist das Bild, das Augustinus ausmalt. Indem der Selbstmörder sich tötet, tut er, nachdem er schon mal was Verbotenes getan hat, gleich noch mal was Verbotenes. Er versündigt sich ein zweites Mal, weil er sich selbst richtet und Gott damit das absolute Vorrecht nimmt, das Gott auch hat, das Urteil über uns zu sprechen. Allein Gott steht das Urteil über unser Leben zu und wer sich dieses Urteil anmaßt, versündigt sich. Die Moraltheologie hat diesen Gedanken der obersten Richterrolle Gottes quasi kombiniert mit dem Gedanken, dass Gott auch derjenige ist, dem unser Leben gehört. Also wir haben sozusagen eine doppelte Figur. Einerseits gehört unser Leben Gott und andererseits, wenn wir etwas Strafwürdiges getan haben, dann ist Gott auch derjenige, dem die Strafe zusteht. Und wir selbst dürfen uns die Möglichkeit zur Reue, zur heilsamen Reue nicht nehmen, indem wir uns selbst richten. Die spätere theologische Dogmatik hat diesen doppelten Gedanken, unser Leben gehört Gott und es gibt eine oberste Richterrolle Gottes, noch ergänzt durch einen weiteren Gedanken, der uns auch übrigens bis heute aus den Diskussionen um Tod und Leben wohl vertraut ist, nämlich durch den Gedanken des absoluten Wertes des von Gott gegebenen Lebens. Aus einer Art oberster Eigentümerrolle Gottes wird gewissermaßen ein absoluter Wert des Lebens abgeleitet. Das Leben ist ein Gut, über das wir nicht verfügen dürfen, weil es von Gott geschaffen wurde und also gewollt ist und somit Gott im wahrsten Sinne des Wortes gehört. Bekanntlich sind nach katholischer Lehre Menschen, die von eigener Hand gestorben sind, seither tatsächlich Sünder und als Sünder zu bestrafen. Der Versuch der Selbsttötung ist strafbar, also moralisch strafbar, aber war auch bis ins 19. Jahrhundert, nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser theologischen Perspektive, auch in den staatlichen Strafgesetzbüchern strafbar. Und Selbstmörder werden nicht auf katholischen Friedhöfen bestattet. Der Protestantismus mildert das Verbot des Freitodes spürbar ab. Eine Sünde ist hier der Suizid nicht mehr. Gott erbarmt sich vielmehr aller Arten von Verzweiflung, auch dieser maximalen Verzweiflung, die zum Selbstmord führt. Aber die begriffliche Einordnung als Mord und also die Klassifikation des Freitodes als problematischen Akt der Anmaßung gegen Gott und als Akt der eigenen Willkür bleibt auch in der lutheranischen Perspektive bestehen. Damit zurück zu Kant. Kant versetzt den Problemkomplex des Freitodes nun in einen Zusammenhang, der nichts mehr damit zu tun hat, dass der Mensch sich in der Selbsttötung gleichsam ein Recht anmaßen würde, das einer anderen Instanz zusteht, das nämlich allein Gott als dem eigentlichen Herrscher über die Gabe des Todes gebühren würde. In seiner Metaphysik der Sitten diskutiert Kant die Frage des Selbstmordes vielmehr unter der Überschrift Pflichten des Menschen gegen sich selbst. Und auch in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten diskutiert er es in diesem Kontext. Wir haben das gestern passenderweise im Seminar auch schon genauer angeschaut. Der Mensch ist Sinnenwesen und Vernunftwesen zugleich. Und als Vernunftwesen ist er frei. Das heißt, er ist ein Wesen, das sich durch seine Vernunft zu Handlungen selbst bestimmen kann und bestimmen soll. Die Form, in der Vernunft und Freiheit praktisch zusammengehen und auch auf sozusagen moralisch zusammengehen können, ist für Kant die Form der Pflicht. Vernunftfreiheit heißt also, dass wir einerseits zu freiem Entscheiden und andererseits zur Verpflichtung fähige Wesen sind. Gäbe es keine Pflicht, gäbe es auch keine Freiheit. Von diesem Grundgedanken lebt das kantische Freiheitsverständnis. Wären wir quasi in Form einer widerstandslosen Beliebigkeit des Handelns. Frei, so würde das Wort frei aus kantischer Sicht auf diese Situation gar nicht passen. Also Freiheit ist immer dann, wenn ich zur Entscheidung aufgerufen bin und entscheiden muss und kann. Nicht, wenn quasi gar keine Widerstände da sind, so als ob ich in einem Meer der Möglichkeiten schwämme und gar keine Grenzen da wären oder keine Dinge, die einander ausschließen würden. Es handelt sich bei Freiheit im kantischen Sinne also nicht um eine solche Art von irgendwie unstrukturiertem Naturzustand, in dem alles möglich wäre, sondern für ihn ist entscheidend, dass Freiheit sozusagen mit der Verpflichtung auf etwas, der Selbstverpflichtung auf etwas einhergeht. Wir haben die Chance zu dieser Selbstverpflichtung. Das würde Kant als Teil des Freiheitsverständnisses betrachten. Weil wir freie und zur Vernunft fähige Wesen sind, haben wir einen Sinn für Verpflichtung. Und wir haben auch elementare, nämlich aus dem vernünftigen Verständnis unserer selbst als Menschen, sich ergebende Pflichten. Und das sind nicht nur Pflichten gegen andere, sondern es gibt auch solche Pflichten gegen uns selbst. Kant bestimmt diese Pflichten gegen uns selbst ausdrücklich nicht als Pflichten, die wir quasi gegen die Substanz unserer selbst hätten, also die Substanz, aus der wir bestehen. Weder die Seele noch der Körper oder das Leben, sofern wir sie als Eigenschaften einer Materie betrachten, sind unantastbar. Es gibt aber die Achtung vor der Menschheit in jedem Menschen. Und das heißt als ersten Grundsatz der Moral eine Pflicht gegen sich selbst. Eine Maxime, lebe der Natur gemäß. Das heißt, erhalte dich in der Vollkommenheit deiner Natur. Und dann gibt es da noch einen zweiten Grundsatz der Pflicht gegen sich selbst, der lautet nach Kant, mache dich vollkommener, als die bloße Natur dich schuf. Also auf diese basale Weise sind wir frei, sofern wir auch an diesem Punkt die Chance haben, uns zu verpflichten auf. Einerseits ein der naturgemäßes Leben, also der menschlichen naturgemäßes Leben heißt das, und andererseits der Verpflichtung zur Vollkommenheit jenseits der bloß geschaffenen Natur, die wir sind. Schon auf der Ebene der animalischen Natur des Menschen, die Kant diese erste Ebene, die Vollkommenheit meiner Natur, die ich erhalten muss, nennt, sind damit gewisse Vernunftpflichten gegeben, die moralisch relevant sind. Es ist die Erhaltung seiner selbst, zu der jeder verpflichtet ist. Es ist die Erhaltung der eigenen Art. Und es ist die Erhaltung des Vermögens zum sinnlichen Lebensgenuss. Der Selbstmord, passend zu der ersten Pflicht, Erhaltung seiner selbst, der unnatürliche Gebrauch, welchen jemand von seiner Geschlechtsneigung macht, korrespondierend der Verpflichtung zur Erhaltung der eigenen Art, und als drittes der unmäßige Genuss von Nahrungsmitteln, korrespondierend zur Verpflichtung der Erhaltung des Vermögens zum sinnlichen Lebensgenuss. Das sind die drei Laster, die sich nach dieser kantischen Dreiteilung ergeben. Es sind Laster, so Kant, welche der Pflicht des Menschen gegen sich selbst widerstreiten. Uns interessiert jetzt hier nur dieses erste Laster, der Selbstmord als Verstoß gegen die Pflicht zur Erhaltung seiner selbst. Kant spezifiziert dieses Laster der Selbstentleibung näherhin ausdrücklich als Verbrechen. Die Selbstentleibung ist ein Verbrechen, Klammer auf, Mord, Klammer zu, heißt es in der Metaphysik der Sitten, ohne Wenn und Aber. Bei dieser Klassifikation als Verbrechen zähle nicht die Pflichtverletzung gegen andere. Auch eine solche, so Kant, könne zwar gegeben sein, also dass ich Pflichten gegen andere verletze, indem ich mich töte. Entscheidend ist für ihn aber die Verletzung der Pflicht gegen sich selbst, die darin liegt, sich zu töten. Bloß durch seine Qualität als Person sei der Mensch eben bereits zur Erhaltung seines Lebens und das sei eine strenge Pflicht verbunden, also verpflichtet. sich das Leben zu nehmen, ist, so Kant, insbesondere kein Zeichen von besonderer Tapferkeit oder Seelenstärke. Man denke etwa an Situationen, in denen sich jemand aus freien Stücken heldenhaft für irgendetwas opfert, das Vaterland und dergleichen. Kant zufolge, oder die eigene Ehre, noch schlimmer, Kant zufolge kann es schlicht nicht sittlich sein, wenn jemand das Subjekt der Sittlichkeit beseitigt. Und insofern ist Heroismus an diesem Punkt auch nicht angebracht. Zitat: Das Subjekt der Sittlichkeit in seiner eigenen Person zernichten, ist ebenso viel als die Sittlichkeit ihrer Existenz nach, so viel an ihm ist, aus der Welt vertilgen, welche doch bloß Zweck an sich selbst ist, mithin über sich als bloßes Mittel zu ihm beliebigen Zwecken zu disponieren. Heißt, die Menschheit in seiner Person abwürdigen, der doch der Mensch zur Erhaltung anvertraut war. Die Menschheit, oberster sittlicher Wert, ist uns im Körper der Person anvertraut. Und wir sind verpflichtet, dies tatsächlich ernst zu nehmen. Kant verurteilt mit derselben Begründung übrigens auch die Selbstverstümmelung und die Selbstverletzung, sofern sie willkürlich und nicht medizinisch unumgänglich geboten ist. Zitat: Sich eines integrierenden Teils als Organs berauben, verstümmeln, zum Beispiel einen Zahn zu verschenken oder zu verkaufen, um ihn in die Kinnlade eines anderen zu pflanzen oder die Kastration mit sich vornehmen zu lassen, um als Sänger bequemer leben zu können oder dergleichen, gehört zum partialen Selbstmorde. Aber nicht ein abgestorbenes oder die Absterbung drohendes und hiermit dem Leben nachteiliges Organ durch Amputation oder, was zwar ein Teil, aber kein Organ des Körpers ist, zum Exempel die Haare sich abnehmen zu lassen, kann zum Verbrechen an seiner eigenen Person nicht gerechnet werden. Wiewohl der letztere Fall, also die Sache mit den Haaren, Zitat Kant, nicht ganz schuldfrei ist, wenn er zum äußeren Erwerb beabsichtigt wird. Also Sie sehen, wie diese Pflichten gegen sich selbst durchbuchstabiert werden. Kant ist recht radikal, auch was den Umgang mit dem eigenen Körper angeht, in Bereichen, die wir heute ja durchaus schon sehr viel laxer sehen. Also das Problem, das wir heute in der Bioethik diskutieren, was kann man mit dem gesunden Körper manipulativ unter Umständen vornehmen, das gab es damals als Problem ganz analog. Kant diskutiert hier die Kastration, damit man eine Sängerkarriere machen kann, oder Organhandel. Da hat Kant eine klare Position. Partialer Selbstmord ist das und damit auch ein Verbrechen. In der Person des Menschen hat die Menschheit eine Unverletzlichkeit. Sie ist unantastbar, wie es später in unserem deutschen Grundgesetz heißen wird. In der Metaphysik der Sitten, wie auch in seiner Vorlesung über Ethik, behandelt Kant nun eine ganze Reihe von Grenzfällen, um klarzumachen, wie das so begründete Selbsttötungsverbot gemeint ist. Weder der heroische Freitod noch Selbsttötung im Affekt oder Selbsttötung, weil man das Leben unerträglich findet, sind akzeptabel. Es gibt eine einzige überhaupt denkbare Ausnahme, ganz seltene Fallkonstellationen, Kant deutet das auch nur an, in denen ich durch ein Selbstopfer der Notwendigkeit entkomme, die Unverletzlichkeit der Menschheit bzw. die Pflicht gegen mich selbst zu verletzen. Das wären Zwangslagen, in denen ich etwa nur dadurch weiterleben könnte, dass ich einen anderen töte. Man könnte ja etwa an das Beispiel eines Rettungsfloßes denken, das nur einen von zweien bergen kann. Also in diesem Fall darauf zu verzichten, auf dieses Floß zu klettern, das wäre vielleicht eine Ausnahme, deutet Kant an, in der der Selbstmord kein Verbrechen ist. Ansonsten aber gilt, das, worüber der Mensch disponieren kann, muss eine Sache sein. Die Tiere werden hier auch als eine Sache angesehen, der Mensch aber ist keine Sache. Er versetzt sich also in den Wert des Viehes, wenn er über sich disponiert. Denn, nochmal Zitat, die Menschheit ist achtungswert und wenn auch der Mensch ein schlechter Mensch ist, so ist doch die Menschheit in seiner Person achtungswert. Die Gebotslage ist also klar. Ich muss die Menschheit unbedingt respektieren und allenfalls, wo ich durch ein Selbstopfer der ansonsten unvermeidlichen Notwendigkeit entgehen kann, dieses Prinzip zu durchbrechen, könnte eine Selbsttötung womöglich gerechtfertigt sein. An sich aber ist sie und bleibt sie ein Verbrechen. Kant ist es spürbar wichtig, dass es allein die abstrakte Begründung in der Sittlichkeit der Vernunft und im Verbot der Selbstinstrumentalisierung, also im Prinzip der menschlichen Würde, liegt, dass er den Selbstmord verwirft. Ganz ausdrücklich grenzt sich Kant von wie immer begründeten Prinzipien des Lebensschutzes ab. Der Selbstmord, heißt es in seiner Ethikvorlesung, Zitat, ist nicht deswegen abscheulich und unerlaubt, weil das Leben so ein hohes Gut sein sollte. Denn alsdann kommt es nur auf jeden an, ob er es für sein hohes Gut hält. Nach der Regel der Klugheit wäre es oft das beste Mittel, sich selbst aus dem Weg zu räumen. Aber nach der Regel der Sittlichkeit ist es unter keinen Bedingungen erlaubt, weil die Destruktion der Menschheit ist. Da die Menschheit unter die Tierheit gesetzt wird, sonst ist in der Welt vieles weit höher als das Leben. Die Beachtung der Moralität ist weit höher. Es ist besser, das Leben aufzuopfern, als die Moralität. Es ist nicht nötig zu leben, aber das ist nötig, dass man so lange, als man lebt, ehrenwert lebe. Es lässt sich aber jederzeit so lange leben, als man die Pflichten gegen sich selbst beobachten kann, ohne Gewalt über sich zu gebrauchen. Und dann folgt an dieser Stelle noch einmal die Zurückweisung der Lebensmüdigkeit. Also es ist nicht nur so, dass das Leben kein oberstes Prinzip ist und dass das nicht der Grund ist, warum wir uns nicht töten sollen, sondern es gibt auf der anderen Seite auch keine Vorrangigkeit, ich sag mal, des eigenen Unglücks oder dergleichen. Kant: Kann ich mir wohl deswegen das Leben nehmen, weil ich nicht glücklich leben kann? Nein. Das ist nicht nötig, dass ich, solange ich lebe, glücklich lebe. Aber das ist nötig, dass ich, solange ich lebe, ehrenwert lebe. Das Leben berechtigt keinen Menschen, sich das Leben zu nehmen, denn alsdann wären wir befugt, uns aus Mangel des Vergnügens am Leben das Leben zu nehmen. Zitat Ende. In der letzten Formulierung erkennen wir die Gedankenbewegung des kategorischen Imperativs wieder. Handele so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit ein allgemeines Gesetz sein könnte. Ist es denkbar, dass ein allgemeines Gesetz lautete, wenn jemand das Leben nicht vergnüglich genug empfindet, so kann er sich umbringen? Nach Kant ergäbe das offenkundig unvernünftige Verhältnisse. Wir können das gedanklich ausspinnen. Überall, wo das Leben Härten bietet, würden die Leute sich reihenweise verabschieden, anstatt die Verhältnisse so vernünftig wie möglich zu gestalten, auch wenn es anstrengend ist. Also das wäre so eine, sozusagen ein Ausspinnen dieses klaren kantischen Postulats. Wir sind nicht befugt, da einfach zu gehen, wenn wir jetzt zu wenig Vergnügen empfinden. Dass Kant die Vorstellung nicht teilt, wir dürften uns wegen der Rechte nicht umbringen, die Gott an uns hat, das dürfte Ihnen ja jetzt schon klar geworden sein. Es lohnt sich aber auch an dieser Stelle noch einmal zu hören, wie deutlich er diesen Punkt auch formuliert und auch vielleicht geradezu polemisch zuspitzt. Es heißt an einer Stelle: Der Selbstmord ist unerlaubt und abscheulich, nicht deswegen, weil ihn Gott verboten hat, sondern Gott hat ihn verboten, weil er abscheulich ist, also wegen der Herabsetzung seiner, also des Menschen, Würde unter die Tierheit. Zitat Ende. Mit dieser Formulierung, sehen Sie, kehrt Kant das alte christliche Dogma geradewegs um. Gott besitzt nicht den Menschen oder sein Leben. Und Gott ist auch nicht derjenige, der, wo sozusagen die Regel deswegen wichtig wäre, dass man sich nicht töten soll, weil Gott sie formuliert hat oder dergleichen. Wenn es Gott gibt, so müssen wir ihn uns vielmehr auch als eine Art Vernunftphilosophen vorstellen, der die Freiheit des Menschen als oberstes Prinzip setzt und deswegen den Selbstmord missbilligt. Lassen Sie mich der klaren kantischen Position in Sachen Selbstmord zum Abschluss dieser Vorlesung eine andere Position gegenüberstellen, die ebenfalls in die Tradition der Aufklärung gehört, die also keineswegs hinter Kant zurück will, die aber die kantische Vernunftphilosophie im Zeichen des Geistes und im Zeichen eines anders gewendeten Freiheitsverständnisses weiterentwickeln will, das ist ihr Anspruch, und auch weiterentwickelt hat. Ich meine die Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels, der ebenfalls, wenn auch kurz, zum Problem des Selbstmordes Stellung bezieht. Hegel äußert sich nur relativ wenige Jahre später als Kant. Der einschlägige Text, Die Grundlinien der Philosophie des Rechts, ist 1821 erschienen. Anders als Kant sieht Hegel im Selbstmord nicht einen Pflichtverstoß, eine lasterhafte Verkehrung der Freiheit und gleichsam die Selbstzerstörung der Freiheit, wie Kant das gesehen hatte. Sondern für Hegel schließt die gelebte Freiheit des Menschen die Freiheit zur Selbsttötung ausdrücklich mit ein. Es zeichnet den Menschen gegenüber dem Tier gerade aus, dass der Gesichtspunkt der Selbsterhaltung im Zweifel ganz hinter den der Freiheit zurücktreten kann. Der Mensch allein, so Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts, kann alles fallen lassen, auch sein Leben. Er kann einen Selbstmord begehen. Das Tier kann dieses nicht. Es bleibt immer nur negativ, in einer ihm fremden Bestimmung, an die es sich nur gewöhnt. Der Mensch ist das reine Denken seiner selbst und nur denkend ist der Mensch diese Kraft, sich Allgemeinheit zu geben, das heißt, alle Besonderheit, alle Bestimmtheit zu verlöschen. Zitat Ende. Das ist nun ein sehr allgemein gehaltener Gedanke. Sehr viel mehr sagt Hegel auch nicht an dieser Stelle. Das heißt, man könnte jetzt hier auch wieder einen Exkurs machen, auch diese Formulierung, die Kraft, sich Allgemeinheit zu geben, das heißt, alle Besonderheit, alle Bestimmtheit zu verlöschen, das verweist im Grunde auf die ganze hegelsche Philosophie. Das kann ich jetzt hier nicht breit entfalten. Aber betrachten wir diesen Grundgedanken, dass der Mensch Selbstmord begehen kann und dass das Teil seiner Freiheit ist, seiner positiven Freiheit, näher. Interessant und wichtig ist der hegelsche Begründungszusammenhang für diese Perspektive, und zwar gerade bezogen auf die Tradition des Leib-Seele-Dualismus. Hegel spricht zwar im Zitat vom reinen Denken seiner selber, aber es ist nicht so, dass Hegel den Körper vom denkenden Teil des Menschen, der Seele und der geistigen Sphäre trennt und gleichsam den Körper und den körperlichen Tod für unwichtig erklären will. Etwa deswegen, weil der Mensch allein ein spirituelles Wesen wäre oder dergleichen. Ein solcher Dualismus von Körper und Geist hätte eher wieder christlich-platonische Züge und genau das will Hegel nicht. Er kritisiert ausdrücklich die Vermutung, man könne einem anderen Menschen körperlich etwas antun und die Existenz der Person, die Seele, bliebe dabei unbehelligt. Das heißt, er betont die Einheit von Körper und Seele. Jedenfalls für andere bin ich wesentlich ein Freies in meinem Körper, weil ich ihn unmittelbar habe, heißt es an einer Stelle. Es herrscht also eine elementare Untrennbarkeit und auch eine unmittelbare Verletzlichkeit. Mein Körper und ich und meine Freiheit sind eins. Allerdings, und das ist der Punkt, auf den es Hegel ankommt, im Verhältnis meiner zu mir selbst ist die Bindung an den Körper keine Grenze meiner Freiheit. Im Gegenteil, je mehr ich mich geistig entfalte, umso mehr wird der Körper williges Organ und beseeltes Mittel des Geistes, wie Hegel das nennt. Und das wiederum heißt, es sind Situationen denkbar, in denen ich, etwa um der Freiheit willen, gleichsam ganzheitlich, nicht gegen meinen Körper, sondern mit meinem Körper im Einklang, den Tod selbstbewusst und in aller Freiheit will. Beispielsweise, wenn die Alternative die Unfreiheit wäre. Insofern ich lebe, ist neben Seele, der Begriff und höher das Freie, ist eben Seele, der Begriff und höher das Freie und der Leib nicht geschieden. Dieser ist das Dasein der Freiheit und ich empfinde in ihm. Das ist eine Stelle auch aus den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Es kann aber in dieser Situation höhere Ideen geben, die dem Leben, dem körperlichen Leben entgegenstehen. Und für diese entscheide ich mich, das ist die romantische und quasi ganzheitliche Vision Hegels, wenn ich mich frei entscheide, nicht gegen meinen Körper, sondern in meinem Körper und mit ihm gemeinsam. Ich entscheide mich also gewissermaßen geistig gegen mein individuelles Weiterleben und das ist eine Entscheidung, die im Ganzen ein Schritt hinein ins geistige Sein ist. Geistig übrigens, ich meine, die Leute, die in der Hegel-Vorlesung waren, haben das auf dem Schirm. Geistig ist jetzt nicht hier im Sinne so von ätherisch-spirituell gemeint, sondern das ist bei Hegel ein Ausdruck, der recht eng sozusagen an Gemeinschaft und an Handeln und an eine Vorstellung von Wirklichkeit geknüpft ist und nicht irgend so was ätherisch-jenseitiges ist. Also der Körper kann sich so weit vergeistigen, dass der Verzicht aufs individuelle Leben möglich ist. Ich mache mich im Selbstmord also tatsächlich vielleicht zum Richter, aber es existiert nicht dieses andere Selbst einer Körpernatur, über welche ich quasi richten würde, wenn ich mich töte. Also es existiert nicht diese andere Körpernatur, welche im kantischen Modell meiner Freiheit zum Tod entgegenstünde, weil ich mich als Mensch eben an meinen Körper gebunden sehe und insofern eine Pflicht zum körperlichen Weiterleben besteht. Nach Hegel könnte man sagen, ist der Körper quasi solidarisch mit der geistigen Freiheit. Er ist allemal selbst sozusagen bewusstseinsfähig genug, selbst geistig genug, um der kantischen Figur des Pflichtwiderspruchs, die Körper und Vernunft gegeneinander ausspielt, den Boden zu entziehen. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, die christlich-mittelalterliche Perspektive auf den Tod ist über lange Zeit augustinisch geprägt. Mit dem Tod existieren die Seelen substanziell weiter, die einen bei Gott, die anderen in der Hölle. Und den erlösten Seelen wird auch ihr Körper am Ende aller Zeiten wieder auferstehen, wie umgekehrt die Verdammten dann endgültig gerichtet werden. Als im 13. Jahrhundert die logischen Schwierigkeiten mit diesem Modell zunehmen, Stichwort Leib-Seele-Fragen, wie haben wir uns das Verhältnis von Seelensubstanz und Körpersubstanz denn nun genau vorzustellen und wie kann man das widerspruchsfrei denken, als das zunehmend in die Debatte gerät, mildert Thomas von Aquin das Problem ein wenig ab. Er bietet die Formel an, die Seele sei die substanzielle Form des Körpers und als Form unsterblich. Zweitens, die neuzeitlichen Vernunftphilosophien des 16. und 17. Jahrhunderts verzichten zunehmend auf eine metaphysische, also ein Jenseits ausmalende Todestheorie. Sie verstärken gleichwohl interessanterweise zunächst den Dualismus von Körper und Seele oder Körper und Geist. Und sie stellen den Dualismus nicht in Frage. Sie stellen nur den theologischen Begründungskontext, den sie vorgefunden hatten, in Frage. Der Tod, jedenfalls der körperliche Tod, wird zunehmend als etwas Natürliches, das heißt nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelbar durch Gott Bedingtes betrachtet. Der christliche Zusammenhang von Tod und Sünde ist aufgelöst. Diese Bestimmung des Todes als natürlich gilt allem voran für die Theorie des Descartes, der den Körper als Maschine betrachtet, die sich früher oder später verschleißt. Allein der Körper verursacht nach Descartes den Tod. Descartes ist gleichzeitig ein wunderbares Beispiel für die vielleicht noch radikalisiertere Form von Dualismus, die mit diesem vernunftphilosophischen Schub einhergeht. Drittens, sehr unterschiedlich stellen sich die Vernunftphilosophen zur Frage des Weiterlebens der Seele. Gemeinsam ist ihnen allerdings, dass sie allesamt nicht sehr viel darüber sagen. Descartes sieht die res cogitans, die denkende Seite des Menschen, als vom Körper unabhängige und wir dürfen vermuten, sowohl auch weiter bestehende Dimension. Nach Leibniz kann das individuelle Bewusstsein enden, die Einheit, aus der wir bestehen, Monade, bleibt jedoch bestehen und wird in verwandelter Form auch wiederkehren. Für den Empiristen John Locke hingegen endet das Bewusstsein, dürfen wir annehmen, mit dem Tod des Körpers. Viertens, Immanuel Kant, der große Philosoph am Ende der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, steht ganz in der Tradition des neuzeitlichen Rationalismus, sofern er den Tod als körperliche Naturtatsache betrachtet. Als Defekt und Mangel oder auch Erschöpfung des Lebens ist er vielleicht noch radikaler, nun rein negativ bestimmt, als pathologisches Faktum, das dem Leben und vielleicht auch überhaupt dem körperlichen Universum innewohnt. Fünftens. Kant bietet zum Wesen des Todes keine Theorie, keine wirklich elaborierte Theorie. Man muss seinen Tod standhaft erwarten. Auf diese knappe Formel lässt sich sein Todesdenken bringen. Was Kant in seiner praktischen Philosophie allerdings recht ausführlich erörtert, ist das alte Problem des Selbstmordes. Hier entfaltet Kant eine These, die im Ergebniszweck traditionell klingt. Er lehnt den Selbstmord kategorisch ab. Kants Begründung für das Selbstmordverbot lautet jedoch gänzlich anders als diejenige der Kirche. Nicht, weil nur Gott über den Tod urteilen darf, weil unser Leben Gott gehörte oder weil das Leben einen absoluten Wert hätte, ist die Selbsttötung verboten, sondern weil wir eine Pflicht gegen uns selbst haben, die Menschheit in uns selbst zu achten. Deswegen dürfen wir die Bedingung jeglicher Moralität, das Menschsein selbst, nicht zerstören. Sechstens und letztens, die romantisch inspirierte Philosophie Hegels hingegen wird gerade in puncto Freitod eine andere Position einnehmen. Hegel bejaht den Selbstmord. Er denkt ihn als Freitod im Sinne des Wortes, könnte man sagen, obwohl er verwendet das Wort Selbstmord, aber von der Konzeption her denkt er ihn als Freitod im Sinne des Wortes, jedenfalls dann, wenn er bewusst und gewollt geschieht. Hegel bejaht den Freitod nicht, weil der Geist in solchen Fällen gewissermaßen über den Überlebenswillen des Körpers triumphieren würde, sondern weil das Individuum, Körper und Seele, nicht getrennt sind, sondern weil Hegel diese als praktischen Zusammenhang ganzheitlich verbunden denkt. Weil also mein Körper meiner Freiheit, noch wo sie Freiheit zum Tode ist, im Zweifel nicht entgegensteht, sondern sozusagen mit Eingang findet in diese Praxis der Freiheit, für die Hegels Denken optiert. Soweit für heute. Vielen Dank.